Zu wenig Wind in Bayern? Lohnen sich Windräder überhaupt?
Die Energieerträge sind so schlecht, das hat mit Energieerzeugung nichts zu tun.
Kälbermast in Bayern ist und bleibt selten.
Die müssen sich jetzt einfach an die neue Umgebung gewöhnen, als Gruppe zusammengewohnt. Die kommen ja nicht alle von einem Betrieb, die haben ja von verschiedensten Betrieben zusammengesammelt. Und genau, haben jetzt ganz aufgeregt, wo sie jetzt gelandet sind. Auch der Transport natürlich, den haben sie nicht gewohnt.
Und die Badesaison läuft und schon macht sich eine invasive Art breit. Das und mehr jetzt aus Landwirtschaft und Umwelt. Ich bin Tobias Betz. Ja, in Bayern ist es und war es nie einfach, Windkraftanlagen zu bauen. Auch Naturschutzverbände wenden sich immer wieder gegen einzelne Projekte, im Landkreis Schwandorf etwa. Der Landesbund für Vogelschutz, LBV, will den Bau von Windkraftanlagen dort mit einer Klage verhindern. Da hier außerhalb ausgewiesener Windenergieflächen gebaut werden soll, sehen die Naturschützer einen Präzedenzfall für ganz Bayern. Andreas Wendleder berichtet.
Also da, wenn wir ein Stückchen weitergehen, dann sind wir ziemlich genau in dem Bereich.
Christoph Bauer und Christian Stiersdorfer vom Landesbund für Vogelschutz sind am Schwarzen Berg im Landkreis Schwandorf unterwegs. Hier leben seltene Tiere wie Feuersalamander und Uhu. Sogar ein Seeadlerpaar brütet hier, sagt Christian Stiersdorfer.
Es gibt in der südlichen Oberpfalz nur wenige Paare von Seeadlern, war früher fast ausgestorben bei uns.
Trotzdem sollen genau hier zwei 260 Meter hohe Windkraftwerke gebaut werden. Dagegen hat der LBV geklagt. Zum einen würden die Anlagen die seltenen Vögel empfindlich stören. Andererseits geht es auch um etwas Grundsätzliches. In vielen Regionen Bayerns sind in letzter Zeit Vorranggebiete für Windkraft ausgewiesen worden. Innerhalb dieser festgelegten Gebiete wird es leichter, Windkraftanlagen zu bauen. Außerhalb werden Projekte dagegen deutlich erschwert. Das müsste aus Sicht des LBVs auch für die Anlagen am Schwarzen Berg gelten. Der Wald sei wegen des Seeadlers extra als Windkraftgebiet gestrichen worden, sagt Christoph Bauer. Dass hier jetzt trotzdem Anlagen gebaut werden sollen, stellt für ihn die aufwendige Regionalplanung in ganz Bayern in Frage.
Für uns als Naturschutzverband ist es eben ganz wichtig, auch, dass wir sagen, wir können uns auf diese Gebiete dann auch verlassen und wir wollen auch die Sicherheit haben, dass nicht irgendwo durch die Hintertür in noch sensibleren Gebieten weitere Anlagen entstehen.
Im Landratsamt Schwandorf sind sie überzeugt, richtig gehandelt zu haben. Zwar war zum Genehmigungszeitpunkt schon bekannt, dass der Schwarze Berg kein Vorranggebiet werden soll, allerdings war das noch nicht final entschieden. Ohne einen fertigen Regionalplan galten Windkraftanlagen damit im ganzen Landkreis als privilegiert. Das heißt, die Windräder standen über dem Naturschutz. Auf die Tiere werde dennoch Rücksicht genommen, sagt der Sprecher des Landratsamts Manuel Lischka, zum Beispiel in der Brutzeit der Seeadler.
Unter anderem muss es eine baubiologische Begleitung geben während der Bauphase, aber auch entsprechende Betriebszeiten sind auferlegt worden, um eben die Tierwelt und die Natur bestmöglich zu schützen.
Im benachbarten Regental sind viele der Meinung, dass hier noch schnell Fakten geschaffen wurden, bevor der finale Regionalplan die Windradvorhaben wohl gestoppt hätte. Claudia Koschel vom Verein Erholungsregion Regental sieht die landschaftlich wertvolle Gegend nun von Windkraftgebieten umzingelt.
Durch die jetzt gestellten Bauanträge haben wir jetzt in vier verschiedenen Himmelsrichtungen diese Windparks. Und das macht dann letztendlich die Umzingelung aus, dass man in jede Richtung blickend irgendeine dieser Anlagen sehen wird.
Zumindest bei den Windrädern am Schwarzen Berg müssen nach der Klage des LBV nun Gerichte klären, ob sie gebaut werden dürfen oder nicht.
Und bleiben wir gleich beim Thema Windkraft. Weht im Süden Bayerns denn überhaupt genug Wind, dass sich auch dort der Bau von Windrädern lohnt? Das ist einer der Hauptdiskussionspunkte in Sachen Windkraft in Bayern, zum Beispiel beim geplanten Großwindpark im Chemiedreieck bei Altötting. Lorenz Storch hat sich das einmal genauer angeschaut.
Forum Altötting im Mai. Der offizielle Erörterungstermin zum größten Windparkprojekt in Bayern. 27 Windräder sollen im Staatswald entstehen, gleich neben Stromgroßverbrauchern im bayerischen Chemiedreieck. Ein Hauptargument der Windkraftgegner, das Ganze lohne sich nicht. Brunhilde Husmann von der Interessengemeinschaft Unser Wald.
Das ist ein ausgewiesenes Schwachwindgebiet. Die Energieerträge sind so schlecht, das hat mit Energieerzeugung nichts zu tun.
Die Bürgerinitiative findet den Windstrom aus Südbayern zu teuer. Zumal der wegen eines Ausgleichsmechanismus für Schwachwindgebiete im Erneuerbare-Energien-Gesetz ungefähr doppelt so hoch vergütet wird wie Strom aus den windstärksten Anlagen an der Nordseeküste. Allerdings ist Windstrom, der nah an den großen Verbrauchern im Süden produziert wird, auch wertvoller, zeigt eine Analyse der Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Denn wenn Windräder statt in Bayern nur noch in Norddeutschland errichtet würden, wäre das eine zusätzliche Belastung fürs Stromnetz, so Studienautor Stefan Kiegle.
Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein großer Teil der zusätzlich erzeugten Energie gar nicht im Süden ankommt, weil das Netz gar nicht die Fähigkeiten hat, diesen Strom entsprechend auch in den Süden zu transportieren.
Trotz Netzausbau würde es häufig nötig, Windräder abzuregeln und dafür teure Gaskraftwerke im Süden hochzufahren. Nach Berechnungen der Forschungsstelle für Energiewirtschaft spart sich Deutschland durch einen gleichmäßigen Windkraftausbau auch im Süden unterm Strich mehr als 1 Milliarde Euro pro Jahr. Trotzdem, ob der Großwindpark bei Altötting am Ende wirklich kommt, ist noch nicht sicher. Unter anderem wegen von CDU-Bundeswirtschaftsministerin Reiche geplanter Gesetzesänderungen, die es in vielen Fällen erschweren würden, Windparks zu finanzieren.
Und die Frau Reiche ist auf dem richtigen Wege,
findet Brunhilde Husmann von der Initiative Unser Wald. Sie verweist auch darauf, dass der Preis für Windkraftstrom zuletzt gesunken ist, weil deutschlandweit so viele Windparks auf den Markt wollen. Da werde das Schwachwindprojekt in Altötting wirtschaftlich auf der Strecke bleiben. In Berlin versuchen derweil bayerische Politiker von der CSU bis zu den Grünen noch Erleichterungen für die Windkraft im Süden zu erreichen. Auf die hofft das Unternehmen Care, das den Waldwindpark im Chemiedreieck bauen will. Heike van der Heijden.
Da zeichnen sich Veränderungen ab und da müssen wir die Gesetzesgebung einfach abwarten und darauf dann uns auch einstellen.
Die endgültige Investitionsentscheidung sei noch nicht getroffen.
Nachdem der Iran die Straße von Hormus geschlossen hat, ist der Preis für Dünger am Weltmarkt nach oben gesprungen. Denn aus der Region kommen einige Produkte, die für die Herstellung wichtig sind, wie Harnstoffe oder Ammoniak. Die EU plant nun Hilfen für Landwirte, die von den hohen Preisen betroffen sind. Doch wer soll das bezahlen? Das haben die Agrarminister der EU diskutiert. Sarah Lopez berichtet aus Brüssel.
Es gäbe keine Patentlösung gegen die hohen Preise von Düngemitteln. Darüber sei man sich beim Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel einig gewesen, heißt es von EU-Landwirtschaftskommissar Anzen am Abend. Mehrere Stunden wurde über den Düngemittelaktionsplan der EU-Kommission diskutiert. Der soll Landwirte in der EU unterstützen, denn die Preise für Düngemittel sind zuletzt stark gestiegen, seit die Straße von Hormus gesperrt wurde, durch die viele Düngemittel transportiert werden. Stickstoffdünger zum Beispiel waren vergangenen Monat etwa 70% teurer als im Jahresdurchschnitt 2024. Der Plan der EU-Kommission ist, Landwirte noch vor dem Sommer finanziell zu entlasten. Dafür sollen unter anderem Notfallreserven genutzt werden. Gleichzeitig sollen die Mitgliedsländer bei der Auszahlung von Agrarsubventionen mehr Flexibilität bekommen. Die Details, die müssen aber noch ausgehandelt werden. Die Agrarminister waren sich außerdem einig, dass die EU unabhängiger von Düngemittelimporten werden muss, indem weniger auf einzelne Lieferanten gesetzt wird und die Produktion von Düngemitteln in der EU gestärkt wird. Zudem sollen nachhaltige Alternativen zu chemischen Düngern gefördert werden. Insgesamt also viel Einigkeit beim Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel. Komplizierter dürfte es jetzt bei der konkreten Ausarbeitung der Details werden.
Diesel wird immer teurer, was natürlich auch für Landwirte die Kosten enorm in die Höhe treibt. Wären E-Traktoren vielleicht eine Lösung? Die großen Traktorfirmen haben zwar schon einzelne Modelle auf den Markt gebracht, aber die sind sehr, sehr teuer. Wie wäre es da, einen alten Dieseltraktor einfach umzurüsten? Ein Landwirt aus Niederbayern hat das vor kurzem gemacht und sein E-Bulldog fährt tatsächlich und das auch ziemlich schnell. Norbert Haberger hat sich das genauer angeschaut.
Er rattert nicht wie ein gewöhnlicher Traktor, stößt keine Abgase aus und surrt wie ein Elektroauto. Der über 50 Jahre alte John Deere von Landwirt Peter Eigner in Simbach an der Isar. Er hat ihn zu einem E-Bulldog umgebaut. Das heißt, Dieselmotor raus, Akku und Elektromotor rein. 25 kW, umgerechnet 34 PS Leistung. Ein eher kleiner Schlepper.
Das Schönste aber überhaupt, das alles rausschmeißen, Tank weg, Motor weg, Anlasser weg. Man glaubt gar nicht, wie viele Teile, Auspuff weg, okay? Sogar Kupplungspedal weg, wo sie da alles ausgebaut haben. Und dann fangen wir an, dass man das systematisch aufbaut. Jetzt starte ich mal den Elektrobullock. Klackt, also das hört man mal akustisch, dass er an ist. Kann man losfahren. Ganz easy.
Etwa 100 Stunden hat Peter Eigner getüftelt, um den Traktor umzurüsten. Er ist Nebenerwerbslandwirt. Im Hauptberuf war er Vermessungsingenieur. Seit er vor 2 Jahren in Rente ging, widmet er sich mit ganzer Leidenschaft dem Traktorumbau. Auf seinem Hof hat er schon lange eine PV-Anlage installiert. Jetzt kann er den Strom direkt in seinen Traktor laden. 14 Kilowattstunden passen in die Batterie, die er selbst zusammengebaut hat.
Die Batterie, die ist da in dem großen Kasten drinnen und die kriegt man geliefert in Packs. Dann muss man dran gehen, dass man die Batteriemanagementsysteme draufbaut. Klack, 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 klack.
Eine Akkuladung reicht für 1 Stunde Mähen mit dem Kreiselmähwerk.
Das ist so viel, dass ich meine Wiesen und meine Kleegrasflächen in der Regel gemäht habe.
Die Arbeit mit dem Kreiselmähwerk ist mit dem E-Traktor gut zu bewältigen. Schwerere Arbeiten wie Pflügen sind dagegen nicht möglich. Dafür braucht Peter Eigner noch einen großen Dieseltraktor mit 80 PS. Aber für die meisten alltäglichen Arbeiten wie den Futtertransport in den Stall ist der E-Bulldog ideal, sagt er. Etwa 15.000 Euro haben alle Bauteile für die Umrüstung gekostet, wobei der Akku unter der Motorhaube bald noch eine zusätzliche Funktion bekommen soll. Immer dann, wenn der Bulldog gerade nicht gebraucht wird, will Peter Eigner ihn auch an den Stromkreis fürs Haus anschließen.
Das Haus damit versorgen, das habe ich noch nicht im Griff. Da habe ich eigentlich noch nicht die Zeit gefunden dazu. Ich glaube, dass ich das auch schaffe, weil es im Prinzip alles nicht so kompliziert ist. Man muss sich bloß geistig damit befassen.
Auch das will er noch hinbekommen, nachdem er schon seinen Traktor zum E-Bulldog umgebaut hat. Peter Eigner ist einfach ein Tüftler.
Kalbfleisch aus Bayern? Im Supermarkt oder im Restaurant ist das nur schwer zu finden. Das meiste Kalbfleisch kommt aus dem Norden Deutschlands oder aus dem Ausland. Dort werden die Kälber meist in großen Betrieben mit bis zu 10.000 Kälbern gemästet, bevor sie dann geschlachtet und als Kalbfleisch vermarktet werden. Kleine bayerische Betriebe können sich dagegen nur schwer behaupten. In Halsbach im Landkreis Altötting hat unsere Reporterin Julia Rupprich einen solchen Betrieb besucht.
30 neue Kälber ziehen auf dem Hof von Magdalena Blümel ein. Vorsichtig stachsen sie die Rampe des Transporters herunter, der sie gerade eben angeliefert hat. Noch ist die Aufregung groß.
Die müssen sich jetzt einfach an die neue Umgebung gewöhnen, als Gruppe zusammengewohnt. Die kommen ja nicht alle von einem Betrieb, die haben ja von verschiedensten Betrieben zusammengesammelt. Und genau, haben jetzt ganz aufgeregt, wo sie jetzt gelandet sind. Auch der Transport natürlich, den haben sie nicht gewohnt.
Die Kälber kommen von unterschiedlichen Höfen im Umkreis von 20 Kilometern. Für die nächsten 4 Monate wird der Familienbetrieb in Halsbach im Landkreis Altötting ihr neues Zuhause sein. Rund 200 Kälber werden hier gemästet, bevor sie geschlachtet und zu Kalbfleisch verarbeitet werden. Für die neuen Tiere ist jetzt vor allem wichtig,
die Fütterung ist noch herausfordernd.
Dass die auch die Milch annehmen, weil bei unterschiedlichen Betrieben wird anders gefüttert.
Magdalena Blümel und ihr Mann Josef mästen klassische Milchkälber. Das heißt, die Tiere bekommen bis zur Schlachtung Milch zu trinken. So soll das Fleisch der Kälber möglichst hell und zart sein. Warum die Fleischfarbe eine Rolle spielt, dazu später mehr. Kälbermastbetriebe wie der Blümels kann man in Bayern an einer Hand abzählen. Denn zur Kälbermast werden die meisten Tiere in den Norden Deutschlands oder ins Ausland exportiert. Dort werden die Kälber in Betrieben mit bis zu zehntausenden Tieren gemästet. Das Problem? Die Kälber müssen über weite Strecken transportiert werden. Und im Ausland gelten oft andere Tierwohlstandards als in Deutschland. Mit diesen großen Kälbermastbetrieben im Norden und im Ausland können bayerische Familienbetriebe wirtschaftlich nicht mithalten. Dass es in Halsbach trotzdem funktioniert, hat vor allem einen Grund. Die Blümels können ihre Tiere selbst vermarkten. Denn zum Familienbetrieb gehört ein eigener Schlachthof, der von Magdalena Blümels Vater geführt wird. Der liegt nur 50 Meter vom Stall entfernt. Neben Schweinen und Rindern werden hier 2-mal die Woche auch 10 bis 15 der eigenen Kälber geschlachtet. Im Kühlraum zeigt Magdalena Blümel die verpackten Fleischstücke, die gleich zum Kunden ausgeliefert werden. Das Fleisch wird an lokale Metzgereien, die Gastronomie und den Lebensmitteleinzelhandel vermarktet.
Das ist jetzt eine Kalbslende von unseren Kälbern. Man sieht jetzt auch die leichte Fettabdeckung. Von der Farbe her sieht man es auch ganz deutlich, dass es eben kein blasses, weißes Fleisch ist, sondern eine schöne, hellrosane Fleischfarbe hat. Man meint, dass ein Kalbfleisch immer weiß sein muss. Und das ist leider so ein bisschen ein Irrgedanke beim Verbraucher aus. Aber das ist rein da zurückzuführen, weil die Kälber einen Eisenmangel haben.
Damit ihre Tiere keinen Eisenmangel haben, füttern die Blümels nicht nur Milch, sondern auch Kraftfutter und Rohfaser zu.
Man hat das ganz lang gemacht, dass man Milchkälber nur mit Milch gefüttert hat. Aber die brauchen einfach auch beim gewissen Alter ein bisschen Rohfaser mit dazu, dass sie der Pansen entwickeln kann, aufbauen kann. Und darum kriegen die bei uns Rohfaser dazu. Die kriegen auch Kraftfutter mit Mais und Lupinen eben. Und deswegen haben wir einfach ein bisschen dunklere Farbe. Aber können das mit gutem Gefühl und gutem Gewissen so verkaufen.
Zurück bei den Neuankömmlingen. Die sollen jetzt lernen, wie sie alleine den Milchautomaten bedienen können.
Zuerst muss ich Marke mit dem Kalb verbinden. Zum Beispiel der ist jetzt ein Musterkalb, der fängt jetzt schon von selber an.
Erklärt Josef Blümel, während er einem Kalb eine Ohrmarke verpasst. Anhand der erkennt die Maschine, wie viel das Kalb heute noch trinken darf. Für heute ist schon nach wenigen Litern Milch Schluss. Schließlich sollen die Kälber sich nicht überfressen. Doch mit der Zeit bekommen sie immer mehr, damit sie am Ende auf ein gutes Schlachtgewicht kommen.
Ende einer Ära. Arthur Steinmann kandidiert nicht mehr für das Amt des fränkischen Weinbaupräsidenten. Seit 2009 ist der 70-jährige Winzer Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes. Doch damit ist nun bald Schluss. Wie geht es nun weiter? Und vor allem, wie steht es um den Frankenwein? Darüber hat Florian Kienast, Moderator der Sendung Unser Land, mit Arthur Steinmann gesprochen.
Herr Steinmann, Sie waren 17 Jahre Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes. Jetzt geht Ihre Amtszeit zu Ende. Sie treten nicht mehr an. Wie schauen Sie zurück auf diese 17 Jahre?
Es waren ganz erfüllende Jahre. Ich hatte immer tolle Menschen um mich herum, die mich begleitet haben, die mich unterstützt haben. Ein tolles Team, weil allein kann man da eh nichts bewegen. Und da ist uns auch, ich denke, vieles gelungen. Und es war eine ganz, ganz erfüllte Zeit.
Jetzt gehen Sie in den Ruhestand als Präsident sozusagen, in einer Zeit, die manche vielleicht als die schwerste Krise der fränkischen Winzer seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnen würden. Wie fühlt sich das für Sie an?
Eigentlich gut. Warum? Weil ich für mich das Gefühl habe, ich kann jetzt keinen Beitrag mehr leisten. Und jetzt braucht es neue Köpfe, die andere Ideen haben, die andere Voraussetzungen mitbringen, die auch den Zeitgeist von jetzt mitbringen. Und da haben wir eine tolle Nachfolgerin für diese Position als für den Präsidenten oder Präsidentin des Fränkischen Weinbauverbandes gefunden. Und da habe ich den Eindruck, die wird besser, als ich es war.
Also auf jeden Fall, die Nachfolge ist aus Ihrer Sicht sehr gut geregelt.
Die ist sehr gut geregelt und das macht mich auch glücklich. Wissen Sie, wenn man so nach 17 Jahren etwas aufgibt, dann möchte man schon, dass das gut weitergeht und dass auch diese Einigkeit, dieser Teamgeist, den wir in Franken haben, dass das erhalten bleibt.
Was macht denn die aktuelle Krise aus Ihrer Sicht so besonders schwierig?
Besonders schwierig ist einmal die Kostensituation, dass durch den Ukraine-Krieg, durch die Inflation uns die Kosten davonlaufen und wir können das nicht über unsere Weinvermarktung erlösen. Dann die Überproduktion, die insgesamt da ist und dann vor allem aber auch der Druck aus dem Ausland. Von 10 Flaschen Wein, die in Deutschland getrunken werden, kommen 6 aus dem Ausland und da müssen wir einen Weg finden, dass wir da ein bisschen Marktanteile in Deutschland zurückgewinnen.
Jetzt versuchen die fränkischen Winzer ja zum Beispiel mit Entalkoholisierungsanlagen im Bereich der alkoholfreien Weine sich einen Markt aufzubauen. Wie groß sehen Sie da die Chancen? Welche Potenziale stecken da drin?
Also es wird uns nicht retten, weil mehr an Konsum wegbricht, als durch den alkoholfreien Wein dazukommt. Aber es ist eine Riesenchance. Wir haben derzeit gut 1% der Weine in Franken, die entalkoholisiert werden. Und da sehen wir ein Potenzial von 10%. Und damit erreichen wir auch Menschen, die wir vorher nicht erreicht haben. Einmal der Autofahrer, der keinen Wein mit Alkohol trinken will, wenn er Auto fährt. Oder da haben wir mal eine schwangere Frau. Oder wir haben überhaupt Menschen in Deutschland, die überhaupt keinen Alkohol trinken wollen. Und die erreicht man damit und das ist eine Riesenchance.
Jetzt stehen wir hier mitten in einem Weinberg. Es wird ja schon viel gerodet. Was denken Sie, wie viele Flächen werden noch verschwinden? Wie sehr wird sich die fränkische Landschaft dadurch auch verändern?
Also wir gehen schon von irgendwo mindestens 10% der Rebfläche aus, die teilweise ganz oder vorübergehend aus der Produktion genommen wird. Und da entstehen natürlich Lücken. Und da sind wir gerade mit einem Landschaftsarchitekten dabei. Wie kann man diese Lücken so gestalten, dass sie einerseits der Biodiversität dienen, andererseits, dass da, wo tolle Weine wachsen, auch Weinberge bleiben. Und zum Dritten das ganze Landschaftsgefüge und das Landschaftsbild für den Touristen erhalten bleibt. Das ist also unser Ziel. Das ist ein Prozess für die nächste Generation, für meine Nachfolge.
Ich sage vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Vielen Dank auch fürs Interesse und ich würde mich freuen, wenn auch die Einheimischen mehr Frankenwein trinken, damit diese Kulturlandschaft erhalten bleibt.
Die Badesaison hat eröffnet und was gibt es da Besseres, als an einen der vielen bayerischen Seen zu fahren? Die Segelboote werden ausgewintert, die Stand-up-Paddleboards und die Badekleidung eingepackt. Doch genau hier ist Vorsicht geboten. Denn wer von See zu See fährt, hat vielleicht einen blinden Passagier im Gepäck, der unsere bayerischen Gewässer aktuell massiv bedroht. Wie ernst die Lage ist und warum Sie nach dem Ausflug unbedingt zum Putzlappen greifen sollten, berichtet Marie Müller.
Es ist die perfekte Kulisse für ein sonniges Wochenende. Glitzerndes, klares Wasser an einem der vielen bayerischen Seen. Allerdings lebt in einigen von ihnen bereits die Quagga-Muschel. Die Muschel ist nicht viel größer als ein Daumennagel, aber sie ist auf dem Vormarsch. Bereits nachgewiesen im Rotsee, im Chiemsee, im Starnberger See, im Ilsesee und im Bodensee. Das Problem, sie macht heimischen Arten das Leben schwer. Das Tückische, die Muschel wandert nicht von selbst. Wir Menschen sind ihr liebstes Transportmittel. Dr. Piet Spark ist Projektleiter von Seewandel Klima, einem länderübergreifenden Forschungsprojekt am Bodensee und ausgewiesener Experte für die Quagga-Muschel. Er weiß, wie unscheinbar die Gefahr reißt.
Die Larven von Quagga-Muscheln sind sehr klein, sind ein Zehntel Millimeter ungefähr und kann man nicht mit bloßen Augen sehen. Das bedeutet, wenn man Wasser hat aus einem See mit Quagga-Muscheln, gibt es dort potenziell Larven drin. Und dadurch kann man, wenn man Wasser von einem See in einen anderen verschleppt, kann man die Quagga-Muscheln verschleppen.
Etwas Restwasser reicht dafür schon. Das kann im ausgewinterten Motorboot sein, in der nassen Tauchausrüstung, den Badesachen oder am beliebten Stand-up-Paddleboard. Wie schnell diese unsichtbare Invasion abläuft, zeigt der Bodensee. Dort tauchte die Muschel, die ursprünglich aus dem Schwarzmeergebiet stammt, 2016 erstmals auf. Heute hat sie den gesamten See besiedelt. Auf einem einzigen Quadratmeter gibt es hier bis zu 30.000 Muscheln. Die Folgen für das Ökosystem sind gewaltig. Die Muschel filtert Algen extrem effektiv aus dem Wasser und frisst damit Plankton die Nahrungsgrundlage weg. Das wiederum hat enorme Auswirkungen auf die Fischbestände und ist dadurch auch wirtschaftlich eine Katastrophe. Aktuell gilt ein Fangverbot für Fältchen für die Fischer vom Bodensee. Und?
Die Trinkwasserbetriebe haben natürlich Probleme, weil die bekommen Quagga-Muscheln in ihre Anlagen, weil die wollen ja das Wasser. Und damit saugen sie auch die Larven rein. Die Bodensee-Wasserversorgung sind einige Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als die großen Filtertrommeln zu reinigen.
Auch das Bayerische Landesamt für Umwelt warnt. Bisher stehen 49 bayerische Seen unter Beobachtung und werden regelmäßig beprobt. Gefahr bestehe für alle Gewässer. Denn einmal eingeschleppt, gäbe es bisher keine bekannten Methoden, die Muschel wieder loszuwerden. Das weiß auch Piet Spark.
Darum muss jeder beitragen und kann jeder beitragen. Und das ist auch der einzige Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass Seen, die noch kein Quagga haben, quaggafrei bleiben.
Prävention als einzige Waffe gegen die Ausbreitung der Quagga-Muschel. In der Schweiz gibt es bereits eine Reinigungspflicht von Booten, wenn diese zu neuen Seen gebracht werden. Doch auch den normalen Badegast mit Stand-up-Paddleboard sieht Piet Spark in der Pflicht.
Das ist eine kleine Mühe, das mal entweder kurz abspritzen oder mit einem Handtuch gut abtrocknen. Dann ist es ja erledigt. Man sollte einfach nicht morgens am Bodensee das nass im Auto legen und dann gleich wieder in ein bayerisches See wieder einwässern. Das ist Blödsinn und das sollte man nicht machen.
Für den nahenden Sommer an verschiedenen bayerischen Seen heißt das also: Ausrüstung gut reinigen, unbedingt trocknen lassen oder, im Falle der Badehose, bei mindestens 60 Grad waschen. Nur so bleibt die unsichtbare Invasion vielleicht noch gestoppt und unsere Seen erhalten.
Das war's für heute mit unseren Themen. Ich hoffe, Ihnen hat die Sendung gefallen. Wahrscheinlich schon, Sie hören ja noch mit. Schönen Sonntag noch, bis nächste Woche.
Das war Landwirtschaft und Umwelt. Jeden Sonntag um 7:05 Uhr bei BR24.